Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft Astronomie Spezial mit Ruth Grützbauch, der Pop-up-Planetariumsbetreiberin und Science-Busterin aus Wien. Hallo Ruth.
Hallo, dass du das sagen kannst, ohne dich zu versprechen, das hat mich jetzt beeindruckt.
Das ist, weil ich so ehrfürchtig erstarrt bin, dass ich mich konzentriere, wenn ich dich so anspreche. Thema heute.
So gehört sich
das. Brav. Das ist nicht braver. Thema heute. Was es am Januarhimmel nicht zu sehen gibt im Universum, obwohl es da ist.
Genau. Wir sind ja schon im neuen Jahr. Frohes neues Jahr übrigens.
Frohes neues Jahr, genau.
Ist auch irgendwie albern. Und ich habe mir gedacht.
Nee, sind wir nicht. Wir sind gar nicht im neuen Jahr. Wir sind ja gar nicht im neuen Jahr. Wir sind zwischen den Jahren gerade.
Ist es gerade genau dazwischen?
Es ist gerade genau dazwischen. Okay. Heute ist der... Heute, ich gucke meinen Kalender, wann ich veröffentlichen wollte. Heute ist der, heute ist der 29.
Dezember. Okay, also wir sind in diesen lustigen Tagen, wo niemand so recht weiß, was er mit sich anfangen soll.
Ja. Irgendwas gegen Sodbrennen hilft immer.
Genau.
So, ja, also schön, wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten und wünschen am Ende der Sendung einen guten Rutsch ins neue Jahr.
So ist es. Und wir versüßen euch die Wartezeit aufs neue Jahr mit Unsichtbarem aus dem neuen Jahr. Ich habe mir gedacht, wir machen einen kurzen, so einen Jahresausblick.
Ein Jahresausblick?
So ein bisschen nur, okay. Also so am Anfang, ne? So was wir im Jahr 2022 nicht am Himmel sehen werden.
Alles. Das meiste.
Genau, also abgesehen von dem üblichen, genau. Trilliarden, Quintillionen, Neutrinos, die durch uns durchströmen. Nein, davon rede ich jetzt gar nicht, sondern es geht eher um Dinge, die wir kurzfristig nicht sehen werden, obwohl sie eigentlich ganz gut zu sehen sind.
Die Sonne. Wir werden
ja,
die Sonne.
Genau.
Was? Haben wir eine Sonnenfinsternis?
Es gibt Finsternisse. Das klingt immer so biblisch, finde ich. Es kommen Finsternisse auf uns zu. Ja, Sonne und Mond. Also keine totale, nein. Also schraubt eure Erwartungshaltung wieder zurück. Es sind nur partielle Sonnenfinsternisse, die es geben wird. Und zwar zwei Stück. Also es gibt vier Finsternisse insgesamt. Zweimal Sonne, zweimal Mond. Das ist ja in den meisten Jahren so. Es ist nur so, dass die halt oft nicht sichtbar sind dort, wo wir gerade sind. Ne?
Und das werden die sein dieses Jahr?
Und wir werden eine haben, die wir sehen können. Also die erste dieser partiellen Sonnenfinsternisse wird tatsächlich unsichtbar sein. Also wir werden die partiell unsichtbare Sonne nicht sehen können, weil sie aus Europa nicht sieht.
Wir werden die partiell unsichtbare Sonne nicht sehen können, weil sie aus Europa nicht. Okay, ja, okay, verstehe.
Jede Menge Unsichtbares, genau. Nein, also die ist nur auf der anderen Seite der Erde zu sehen, also nicht bei uns. Ja, genau. Am 30. April, also wenn ihr da gerade auf der anderen Seite der Erde seid, am 30. April, dann könnt ihr die sehen. Aber es gibt noch eine zweite partielle Sonnenfinsternis, und zwar am 25. Oktober.
Ja, also wer weiß, ob wir da noch leben, weil wir alle geimpft sind und wir sterben ja alle im September, haben sie gesagt. Ah nee, war diesen September, ne?
Das ist schon vorbei. Wir berichten heute aus dem Jenseits, ja. Die wird auf jeden Fall, glaubt mir, ihr werdet nicht sterben. Und am 25. Oktober hoffentlich bei gutem Wetter die partielle Sonnenfinsternis bestaunen.
Wie partiell wird die denn?
Naja, jetzt nicht so berühmt. Ungefähr 30%. Also es kommt drauf an, wo man ist natürlich. Ne? Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aber so in Mitteleuropa wird es ungefähr 30% Bedeckung sein. Aber ziemlich genau zum Mittag. Also sehr gut, sollte sehr gut zu sehen sein. So, dauert so 2 Stunden und man sieht dann so eine Art Sichelsonne. Das schaut schon ziemlich cool aus, ja.
Also 4 Finsternisse, die beste am 25.10.
Genau. Ja, also die eine, die andere gar nicht wirklich zu sehen für uns. Und dann gibt es auch noch die Mondfinsternisse, gibt es auch 2 Stück. Und
die merkt man ja immer nicht so, ne?
Die sind, naja, weil man den Mond nicht so stark merkt wie die Sonne, ne? Aber es ist sogar eine totale Mondfinsternis. Am 16. Mai wird die sein. Also der Blutmond, ne?
Ah, das ist der Blutmond ist eigentlich eine Mondfinsternis.
Aha, genau.
Ach, guck.
Genau. Der Blutmond ist dieses, was die, wo es dann in den Medien steht und so. Wo man Leuten Angst einjagen möchte. Und irgendwie, es gibt ja jede Menge Mondunsinn und Mondnamen und Blue, Yellow, Green, Red Moon, I don't know what. Und der dieser rote Mond, dieser Blutmond, ist in Wirklichkeit ja nur eine Mondfinsternis, eine totale Mondfinsternis, ja. Genau.
Und der Mond wird dann so rot, ne? Nicht, ja, genau, das war mir überhaupt nicht klar, dass das eine Mondfinsternis ist. Ich habe mir überhaupt nie, naja gut, ja.
Noch nie so Gedanken drüber gemacht, ja.
Genau.
Ja, also es ist irgendwie, ich finde den Gedanken irgendwie schön, wenn man sich vorstellt, dass diese rötliche Färbung vom Mond bei der Finsternis alle Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge, die gerade auf der Erde stattfinden, reflektiert an der Mondoberfläche.
Ah, so. Ja klar.
Mhm, genau, also es ist das Sonnenlicht, das quasi von hinten kommt, weil ja. Bei der Mondfinsternis ist immer genau bei Vollmond, klarerweise, ja, weil das genau Sonne, Erde, Mond ist in der Reihenfolge. Ja. Und der Mond ist quasi hinter der Erde, im Schatten der Erde und das Sonnenlicht kommt ganz knapp an der Erde vorbei, durch die Atmosphäre durch und wird dann auch noch leicht abgebogen, quasi leicht gekrümmt und trifft dann auf die verdunkelte Mondoberfläche. Und darum hat es diese dunkelrote Färbung. Ja, ja,
ja, also schön, das finde ich aber schön. Das
zahlt sich schon aus. Ja?
Auf- und Untergänge und so, finde ich gut.
Genau, also alle, man kann da irgendwie quasi so das, alles, was auf der Erde gerade da passiert, rundherum, kann man sich irgendwie vorstellen, hat man jetzt auch, sieht man jetzt auch irgendwie, ja, nochmal reflektiert am Mond. Ja. 16. Mai.
16. Mai. Notiert.
Notiert, genau. Und dann gibt es noch eine zweite am 8. November, aber die ist auch unsichtbar bei uns.
Okay. Also, genau. Wir notieren in den Shownotes genau zwei Daten. Na gut.
Genau. Und viel, viel Unsichtbares von Unsichtbarem und überhaupt, ja. Genau. Aber die, ich glaube, die am 16. Mai wird irgendwie ganz cool. Es ist leider das Einzige, was blöd ist, es ist in den frühen Morgenstunden. Also.
Ja, gut, aber das ist Frühling, ja. Da sind wir sowieso alle glücklich und schlafen nicht und sondern liegen uns betrunken in den Armen und.
Oh, wie schön. Corona ist vorbei. Naja, wir sind ja draußen, also das.
Genau.
Ja, kann man sowieso. Draußen kann man sowieso. Ja. Ja, wer weiß, also bleibt lang wach. Jo, und dann gibt's noch, was gibt's noch? Ah, es gibt noch was wir kurzfristig nicht sehen werden, obwohl wir es eigentlich sehr gut sehen nächstes Jahr, vor allem im Herbst nächstes Jahr, wird dieses Ding wieder sehr, sehr, sehr gut am Himmel zu sehen sein. Es hat eine ähnliche Färbung wie der Blutmond. Kommst du drauf?
Es hat eine ähnliche Färbung wie der Blutmond. Es
ist auch rot.
Es ist auch der Mars.
Ja, genau.
Yay. Ich dachte, das wäre näher dran und würde verfinstert, und aber ja.
Ja, und es gibt quasi eine Art Marsfinsternis, ja.
Aha, das gibt's.
Das ist ganz schräg. Ja, naja, das habe ich jetzt gerade erfunden, dieses Wort.
Ach so.
Sorry. Der Mars, der ist ja nächstes Jahr im Herbst wieder sehr gut zu sehen und da ist er wieder in Opposition, nennt man das, also genau gegenüber der Sonne, ne? Von unserer Position aus. Ja. Aber am 8. Dezember, genau zum Datum seiner Opposition, also genau an dem Tag, wo er wirklich genau gegenüber der Sonne steht, wo er auch am nächsten an uns dran ist, wo er eigentlich am besten zu sehen wäre, wird er sich hinter dem Vollmond verstecken.
Am 8. September.
Dezember.
Dezember, Mist. Weil am 8. September habe ich Geburtstag, wahrscheinlich hat es sich deshalb festgesetzt. Naja, gut.
Das wäre ein schöner Zufall gewesen, aber gut. Kann man nichts machen, ja. Und das ist irgendwie, ich glaube, also, naja, kann man jetzt sagen, schaut jetzt natürlich nicht jetzt wahnsinnig spektakulär aus, aber ich glaube schon. Also Mars ist da ja ziemlich hell. Ziemlich hell leuchtender, ja, roter Punkt.
Davon wird er doch dann einfach nur dunkel, oder nicht?
Naja, er wird wirklich vom Vollmond verdeckt. Also der Vollmond ist natürlich viel größer als der Mars. Ja, klar, ja. Weil er viel näher an uns dran ist. Also er scheint uns viel größer. Und man wird einfach diesen roten, hellen Punkt des Mars hinter der riesigen Vollmondscheibe verschwinden sehen. Und der Mond wird sich quasi über den Mars so davor ja. Vorbeischieben und das kann man dann sicher gut irgendwie mit einem Feldstecher oder vielleicht sogar mit einem kleinen Teleskop beobachten. Mhm. Ja. Unsichtbarer Mars.
Aber man sieht vom Mars ja sowieso immer nichts. Ist ja so, also ist halt ein roter Punkt halt, ne?
Das stimmt.
Ich weiß, ich bin ein bisschen anspruchsvoll. Ich würde ja, wenn den Mars gerne so in so einem, so optisch wie den Mond gerne haben, also dass man einfach ein bisschen was Handfestes auch hat.
Ja. Naja, musst du ihn zum Beispiel durch das Hubble-Weltraumteleskop anschauen, dann hast du auch ein bisschen was Handfesteres. Also wenn du irgendwie ein 2 Meter großes Teleskop, 3 Meter großes Teleskop in deinem Hinterhof stehen hast, dann könnte das schon hinhauen. Nein, muss gar nicht so groß sein. Aber ja, das stimmt natürlich. Mars ist halt einfach nur ein Punkt.
Ja, ist ein bisschen schade. Ja.
Ja. Aber es ist trotzdem, ich finde, er ist einfach wirklich rot, ja, und wirklich auch sehr hell, eben wenn er in Opposition ist. Und das lohnt sich schon, finde ich. Also es schaut dann schon beeindruckend aus. Ja. Mhm. Vor allem, wenn man sich dann auch vorstellt, dass da halt gerade irgendwie diesen ganzen Mars-Rover da drauf herumfahren und
du meinst den Maschinenplaneten, ne?
Ja, schon.
Ja, irgendwo kam mal so ein Tweet, Mars ist der einzige Planet, der ausschließlich von Maschinen bevölkert wird.
Und schaut, wo uns das hingebracht
hat. Genau.
Ja, stimmt aber. Mhm. Ja, naja, Venus hat auch ein paar, aber die sind schon alle irgendwie
genau, das sind,
dahin. von der Schwefelsäure, die es dort regnet. Ja, genau. Ja.
Ja.
Und was gibt's noch? Ah ja, und dann gibt's noch einen Planeten, den wir sehen könnten, aber wahrscheinlich nicht sehen werden.
Planet 9.
Na, den sowieso nicht. Ja. Merkur. Und zwar, der kommt schon ziemlich bald, nämlich gleich Anfang Januar.
Also die Merkur-Finsternis
ja
sozusagen.
Ja, genau. Ja. Und das ist irgendwie immer die Sache mit Merkur. Ich glaube, ich habe ihn irgendwie 2-mal in meinem Leben bis jetzt gesehen. Also der ist ja immer, ist ja ganz nah an der Sonne dran und dementsprechend schwer zu sehen. Ja. Und es ist jetzt wieder, die erste Januarhälfte ist wieder mal eine Möglichkeit, Merkur zu sehen. Aber der ist immer halt nur ganz kurz nach Sonnenuntergang, ganz weit unten am Horizont, in der Dämmerung zu sehen, weil er eben so nah an der Sonne dran ist. Ja.
Naja, und im Grunde also, muss man ja auch mal sagen, im Grunde sieht Merkur ja auch so ein bisschen aus wie der Mond, ne?
Ja, nur halt auch kleiner, weil er viel weiter weg ist und drum eigentlich auch nur ein Punkt ist. Aber wenn man Merkur mit einem Teleskop anschaut, dann sieht man auch diese Phasen. Ne? Der hat auch die Phasen wie der Mond, ja? Weil er also die Venus ja auch, ja. Also alle Klar. Die beiden inneren Planeten haben diese Phasen, weil wir sie ja quasi auch von der Rückseite sehen können, wie wir den Mond ja auch manchmal quasi, naja, von der Rückseite.
Genau, eben gerade nicht, aber ich weiß, was du meinst.
Aber
ja.
Die dunkle genau. Seite sehen können, ja. Und die inneren Planeten, die sehen wir aber tatsächlich von der Rückseite auch quasi, ja. Und die ist dann halt auch dunkel. Und wenn sie sich halt so bewegen, dann sehen wir immer die Phasen und wie sie sich verändern. Und das kann man schon, das ist schon auch irgendwie cool am Merkur.
Was ich beim Merkur irgendwie ganz auffällig immer finde, ist, der ist so schorfig. Also die Krater, die auf dem so sind, die scheinen alle so klein zu sein. Ist das ein Hinweis darauf, dass nur Kleinkram bis zu ihm durchgekommen ist, oder ist das ein Zufall, oder also weiß man das?
Du meinst im Gegensatz zu diesen großen, dunklen
Mondkratern
Flächen, die der Mond
ja,
hat?
Genau.
Ja. Naja, ich meine, die Mondkrater sind ja die meisten auch sehr ähnlich wie die Krater am Merkur. Der einzige Unterschied ist der, dass der Mond auch diese riesigen Basaltebenen hat, ne? Die Mondmeere, das sind ja auch Krater, aber halt ganz früh in der Geschichte des Mondes sind die entstanden. Okay. Ja. Das war wieder im Prozess der Entstehung des Mondes sind die quasi entstanden. Ja. Da war der Mond noch flüssig, der ist ja auch durch einen Einschlag entstanden, ne, der Mond. Und durch einen Einschlag von einem quasi marsgroßen Protoplaneten mit der Erde. Das muss ziemlich fetzig gewesen sein, damals, vor gut 4 Milliarden
fetzig.
Jahren. Ja. Ja, muss man sich vorstellen, ein marsgroßes Ding streift die Erde.
Ja.
Also schon, ich glaube, fetzig trifft es da schon ziemlich. Ja. Genau, und dann hat irgendwie halt der Erde zugewandte Seite da vermutlich einfach noch mehr Bruchstücke und größeres Zeug abgekriegt. Mhm. Und darum gibt es diese riesigen die dann auch mit dem flüssigen Magma quasi aus dem Mondinneren noch aufgefüllt wurden. Ja? Und darum haben wir diese riesigen dunklen Flächen am Mond. Das ist irgendwie so der Unterschied. Und die gibt's halt im Merkur nicht, weil der Merkur halt nicht auf diese arge Art und Weise entstanden ist, ja? Mhm. Sondern langsam und stetig irgendwie. Ja. Ja, naja, also das sind jetzt so die Dinge, die wir
sehen können, obwohl wir sie nicht sehen können.
Sehen oder nicht sehen oder wie auch immer, genau, wo es 2022 was zum Nichtsehen gibt. Und dann, ich habe mir gedacht, es war jetzt irgendwie schon sehr dunkel, ne? Das letzte Mal vor allem, wenn wir ein bisschen über die dunkle Materie geredet haben, war auch im Dezember ist auch sehr dunkel und irgendwie haben wir gedacht, lass uns wieder ein bisschen heller werden, weil jetzt ist das neue Jahr da und Januar, es wird alles wieder besser und heller.
Supernova.
Kaboom, Supernova. Wir schauen uns etwas an, was man zumindest teilweise oder beinahe sehen kann. Etwas, was ihr alle sehr gut kennt, ein Objekt, das ihr alle sehr gut kennt, beziehungsweise sehr gut zu kennen glaubt, vermutlich.
Mhm. Die Sonne.
Nein, die hatten wir schon. Die sind schon vorbei. Nein, es geht schon um etwas, das man in der Nacht sehen kann. Das klassische Wintersternbild.
Orion.
Yeah.
Echt?
Sehr gut. Ja.
Habe ich jetzt einfach nur so gesagt.
Aber schau, das ist doch so das kollektive Wissen der Menschheit hat sich dann irgendwie doch in dein Gehirn durch einen Weg gebahnt.
Genau.
Genau, es geht um Orion und den kennen wir alle, ne? Also das ist diese drei Gürtelsterne, der Jäger, die zwei Schultern, die zwei Beine, schaut wirklich aus wie eine Person am Himmel und es besteht aus sehr hellen Sternen, ist so halbwegs tief unten am Horizont auch, so dass man es eigentlich immer so schön vor dem Gesicht hat, wenn man irgendwie raufschaut. Man muss den Kopf nicht zu weit heben und der ist uns vertraut, aber natürlich gibt es da jede Menge Sachen zu sehen, die jetzt nicht so für unsere Augen sichtbar sind oder die wir zumindest nicht mit freiem Auge sehen können. Wir schauen uns an, was da wirklich abgeht in diesem Jäger.
Könnten auch Peter Goltze fragen. Ist ja auf Twitter.
Stimmt. Obwohl, die hat jetzt mit dem, was wir uns heute anschauen, eigentlich gar nichts zu tun.
Okay.
Ja, also die ist dann noch quasi näher an uns dran ein bisschen. Also die ist schon sehr weit von uns entfernt, Peter Goltze, aber die ist noch ein bisschen näher dran als die Dinge, die wir uns heute anschauen, die eigentlich den Hauptteil des Orion ausmachen, des Sternbildes oder der Region, dieser Himmelsregion. Und zwar ist das eine gigantische Molekülwolke.
What? Wo?
Genau da, vor deinen Augen, wenn du zum Orion schaust. Wirklich. Ich meine, das Bild musst du dir anschauen. Ich weiß, es ist ein Podcast, ja, man sollte zuhören können. Aber Leute, schaut euch dieses Bild an. Google mal nach Orion-Molekülwolkenkomplex. Oder Orion-Molekülwolke, glaube ich, reicht auch, ja.
Molekülwolke. Oh, ach. Orion-Molekülwolkenkomplex gibt es sogar in der Wikipedia, guck an.
Genau, und das ist ich glaube, das ist gleich das erste Bild auf der Wikipedia-Seite. Da sieht man, was in diesem unscheinbaren Orion da wirklich los ist, in dieser
auf diesem Bild sehe ich die drei Gürtelsterne sind auch die drei Sterne, die da eng beieinander liegen in der Mitte des Bildes.
Ja, genau.
Ja? Okay.
Genau. Und rundherum ist da jede Menge Zeug, ne?
Schaß, ja.
Jede Menge hell leuchtendes, rotes Zeug, jede Menge Schaß, Wasserstoff, Schaß.
Ja.
Findest du das nicht ein bisschen beeindruckend, wenn du das jetzt irgendwie dir anschaust? Ja, diese riesigen gebogenen Strukturen, Wolken, also das, was mir irgendwie als erstes ins Auge sticht, wenn ich mir das anschaue, ist dieser Halbkreis, dieser rötliche Halbkreis.
Ja. Sieht aus wie ein bisschen aus wie eine Explosion. Ist das eine Explosion oder ist das Gravitation, was wir da sehen? Also hat irgendwas angezogen?
Nein, das ist vermutlich wirklich eine Explosion. Mhm. Es ist noch nicht ganz geklärt, was der Ursprung dieses dieser gigantischen Blase ist. Aber es ist wahrscheinlich eine Hälfte von einer riesigen, kann man sich vorstellen, also eine riesige Blase, ja, aus Wasserstoffgas, die bei einer long, long ago Supernova-Explosion entstanden
ist. Aber wo ist die andere Hälfte?
Und wo ist die andere Hälfte?
Also warum sehen wir keinen Ring?
Gute Frage. Die Frage ist, was sehen wir da überhaupt? Ja? Ja, okay. Warum sehen wir da jetzt rotes Zeug? Ja? Warum sehen wir da so einen roten Bogen? Das, was wir mit unseren Augen normalerweise sehen, ist ja Sternenlicht. Ja? Ja. Unsere Augen sind wegen der Sonne, weil wir so quasi aufgewachsen sind, ja, weil wir uns so entwickelt haben, auf Sternenlicht optimiert. Das heißt, wir sehen da natürlich, das sind riesige Gaswolken, ja, es ist Wasserstoffgas, das wissen wir, aber es leuchtet, ja. Mhm. Nur, wenn wir etwas mit unseren Augen leuchten sehen, bedeutet das, da muss irgendwo sternenheißes
Licht
quasi daneben sein. Ja. Genau. Und das ist es auch, ja. Was passiert ist, dass da Sterne in der Nähe sind, junge Sterne, die sehr, sehr heiß strahlen, sehr heiß sind, sehr viel UV-Licht ausstrahlen, dass die in der Nähe dieser Wolken sind und mit ihrem Licht diese Wolken zum Leuchten bringen, ja.
Aha.
Das heißt, man kann dieses Wasserstoffgas nur sehen, wenn es vom Licht von Sternen zum Leuchten angeregt wird, ja.
Das heißt, es könnte durchaus ein Ring vorhanden sein, der wird halt nur nicht angestrahlt.
So in die Richtung, genau. Ja. Und es kann natürlich auch sein, dass sich dass diese Explosionen, diese Supernova-Explosionen, die verursachen ja auch nicht irgendwie ganz symmetrische Strukturen. Ja. Okay. Je nachdem, wo diese Explosion, diese Druckwelle da hineinkracht, ja, kann sie sich weiter fortpflanzen oder auch weniger weit. Ja. Je nachdem, wie dicht das Material
ist, das schon vorher da war.
Ja.
Stimmt, da ist ja
genau.
Auch was. Ja.
Also es ist dann oft auch gar nicht mehr so symmetrisch und natürlich mit der Zeit verliert sich das Ganze und vermischt sich das Ganze auch wieder. Das heißt, wir haben da wahrscheinlich eher Glück, dass da jetzt noch so ein schöner Bogen, so ein schöner runder Bogen, quasi die eine Hälfte mehr oder weniger, da von dieser Schockwelle noch zurückgeblieben ist und dass wir da die tatsächlich noch sehen können. Ja. Aber es ist so, dass da eben die Sterne, die jungen Sterne, die in dieser Weltraumregion da sind, und das sind sehr viele junge Sterne in der Gegend, dass die diese Wasserstoffgaswolken, diese Nebel zum tatsächlich Leuchten bringen. Also die leuchten wirklich von selber, ja. Man nennt die auch Emissionsnebel deswegen, weil sie quasi Licht emittieren. Ja?
Ich dachte, sie reflektieren, dachte ich.
Nein.
Dann habe ich das jetzt missverstanden. Das heißt, die leuchtenden Sterne regen diesen Nebel zum Leuchten an, oder wie?
Genau.
Ah, okay.
Genau. Es ist quasi wirklich das Licht der Sterne, das ist vor allem das UV-Licht.
Ja.
Das energiereichste quasi, dieses Sternenlicht, das UV-Licht, das wird in sichtbares Licht quasi umgewandelt, ja. Also was passiert ist, es trifft auf die Wasserstoffatome in diesen riesigen Wolken und das UV-Licht wird absorbiert. Also es haut quasi die Elektronen raus, ja.
Ja. es regt an.
Genau. Und die Elektronen werden in ein höheres Energieniveau versetzt.
Dann fallen sie runter und dabei leuchten sie.
Rausgeworfen. Genau. Und dann fallen sie wieder runter und dabei lassen sie wieder das Licht raus. Ja. Und zwar aber diesmal im sichtbaren Bereich. Ja. So wird UV-Licht in sichtbares Licht quasi umgewandelt durch diese Elektronenanregung und wieder das Zurückfallen. Ja. Und dieses Bild, das mit diesen roten Strukturen, was man da sieht, ist eigentlich ein sichtbares Bild. Ja. Aber natürlich schon auch mit einem speziellen Filter beobachtet, also mit spezieller Technik. Es ist so, dass man, um diese Strukturen so schön rauszubringen, sie nur mit dem Filter, mit einer ganz bestimmten Wellenlänge beobachtet. Also ein Filter, der eine ganz bestimmte Farbe nur durchlässt, und zwar genau die Wellenlänge, in der dieser Wasserstoff am stärksten strahlt. Ja, das ist H-Alpha, nennt man das. Ja, das ist der Übergang, wenn Elektronen vom zweiten Energieniveau aufs erste zurückfallen. Mhm. Ja. Und der liegt im sichtbaren Lichtbereich. Ja. Und das ist der stärkste, dieser Übergang. Das machen die Elektronen quasi am öftesten, ja, im sichtbaren Regenbogen, sagen wir jetzt mal. Ja. Mhm. Macht das Sinn?
Ja.
Ungefähr? Das Einzige, was noch stärker ist, der einzige Übergang, der noch stärker ist, ist der von 1 auf 0. Ja? Also der vom ersten angeregten Niveau aufs Grundniveau. Und der ist aber nicht mehr im sichtbaren Bereich. Der ist selber im UV-Bereich.
Okay.
Das heißt, der ist weiter unten. Ne?
Wie würde das Ding denn dann überhaupt aussehen, wenn wir es UV oder, warte mal, ja doch, UV müssten wir es betrachten. Ne? Dann wäre es ja eigentlich noch bunter.
Ja, ja.
Das, also dann wär noch mehr Remi-Demi, meine ich. Also.
Aha, allerdings. Ja, ja, genau. Also da ist noch viel mehr los. Ja, da ist noch viel mehr Remi-Demi. Schauen wir uns auch gleich an. Aber, Spoiler.
Remi-Demi im Molekülwolkenkomplex.
Genau. Aber diese Emissionsnebel, ich meine, die sind super, weil die sind auch, also erstens sind sie sichtbar, ja, für uns.
Ja.
Und sie sind sehr hübsch und man kann die auch tatsächlich dann schon mit kleineren Hilfsmitteln, mit einem Feldstecher teilweise oder einem kleinen Teleskop wirklich super beobachten. Ja. Ein gutes Beispiel dafür ist auch gleich neben dem Orion der Rosettennebel.
Mhm.
Und da sieht man auch die Ursache und Wirkung irgendwie sehr gut. Da ist nämlich ein kleiner Sternhaufen, der für das Leuchten des Nebels verantwortlich ist, genau in der Mitte dieses Nebels noch drinnen, ja? Hast du dir das Bild gerade angeschaut?
Sehr schön.
Ah, genau. Der ist viel weiter weg, ja? Der ist im Sternbild Einhorn, also gleich neben dem Orion. Und der gehört jetzt nicht zu dieser Region dazu, aber ist einfach ein sehr gutes Beispiel für so einen Emissionsnebel. Und man sieht da in der Mitte des Nebels, wo da quasi so ein bisschen ein Loch ist, ja,
ja,
sieht man da jede Menge bläuliche Sterne. Ne?
Ja.
Und das ist tatsächlich dieser so ein offener Sternhaufen, wo viele junge Sterne, die sich aus diesem Nebel quasi auch gerade erst gebildet haben, vor kurzer Zeit, ja, die dann noch die Reste dieses Nebels um sie herum wirklich da anblasten mit ihrem UV-Licht und den zum Leuchten bringen. Ne? Sehr hübsch.
Ja, ja, es ist immer wieder faszinierend. Also, diese Bilder, und das ist so weit weg und es ist so riesengroß und es ist so überall. Mhm. Und das, ja, man wird dann immer so ein bisschen klein dabei, finde ich.
Aber das ist ja auch gut, oder?
Ja, klar.
Oder findest du das irgendwie bedrückend?
Nee, überhaupt nicht. Also das Einzige, was mich bedrückt, ist, dass ich nicht alt genug werde, um vielleicht noch mitzubekommen, dass wir da mal hinfliegen können.
Mhm.
Das ist eigentlich das Einzige, was ich daran doof finde, aber so ist es halt. Wenigstens wissen wir, was da ist und müssen nicht uns auf irgendwelche Götter zurückfallen lassen, die wollen, dass es blitzt und so. Also das ist ja schon mal was.
Das stimmt. Und zumindest ist das Licht schnell genug, dass es bis zu uns kommen kann. Und darum können wir diese ganzen wunderbaren Dinge ja natürlich auch einfach sehen. Ja. Aber klar, da jetzt mit einem Raumschiff durchzufliegen, wäre natürlich schon auch ziemlich eine coole Angelegenheit. Ja, das glaube ich. Ja, aber was du vorhin gesagt hast, mit dem wird das Licht nicht reflektiert.
Ja.
Da hattest du natürlich auch recht. Weil es gibt noch eine zweite quasi Hauptart von Nebel, auch in dieser Orion-Molekülwolken-Komplex-Region, da. Wenn du dir das Bild nochmal anschaust, man sieht da auch neben dem roten Zeug, das ist quasi das Hauptmaterial, das man da leuchten sieht.
Du bist noch im Rosettennebel, ne?
Jetzt bin ich wieder beim Orion.
Moin, okay.
Zurück, yep. Bei dem Bild, okay, das wir uns am Anfang angeschaut haben. Genau, bei dem Molekülwolken-Dings-Komplex. Und man sieht da auch noch blaues Material, bläuliches Material.
Ja, aber recht wenig.
Eher wenig, ja, weil das nicht ganz so hell leuchtet und weil dieses Bild ja auch mit dem speziellen H-Alpha-Filter, der quasi diesen leuchtenden Wasserstoff da rausbringt, aufgenommen worden ist. Ja. Aber diese zweite Art von Nebel, die gibt's auch und das sind wirklich die Reflexionsnebel. Da wird jetzt das Licht tatsächlich von diesen Staubwolken reflektiert, beziehungsweise gestreut eigentlich, aber ja, fast das Gleiche. Und man sieht da irgendwie so unten im rechten Eck, im rechten unteren Eck des Bildes, sieht man so einen
diesen Salamanderartigen.
Ja, genau, sieht aus wie eine fliegende Eidechse.
Ja, genau, fliegende Eidechse.
Genau. Bin ich froh, dass ich nicht die Einzige bin. Ja, genau. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel für so einen Reflexionsnebel. Ja, also da ist dann der junge Stern schon ein bisschen weiter weg und das UV-Licht des Sterns schafft es quasi nicht mehr, oder ist nicht mehr heiß genug, nicht mehr nah genug dann, diesen dieses Material tatsächlich zum Leuchten anzuregen. Mhm. Aber das Material reflektiert natürlich auch das Licht. Ja? Und es wird gestreut ein bisschen. Und es ist immer so, das Licht, je blauer es ist, desto mehr wird es gestreut. Ja? Mhm. Und drum erscheinen diese Nebelfleckchen dann in diesem bläulichen Lichtschein. Das ist wirklich tatsächlich das Licht von den jungen, bläulich leuchtenden Sternen, aber dann nochmal durch den Streuungsprozess in diesen Staubwolken drinnen nochmal noch ein bisschen bläulicher gemacht quasi. Ja? Und dann hat man diesen blauen fliegenden Salamander da.
Wie jung ist so ein Stern, wenn er blau leuchtet? Also wann hat unsere Sonne blau geleuchtet?
Naja, am Anfang sind sie irgendwie in nur kurze Zeit. Also es gibt auch Sterne, die jetzt gar nicht mal so richtig blau leuchten am Anfang. Es ist ja meistens so, dass eine ganze Sternpopulation, ja, also alle möglichen Sterne und ihre Geschwister, die gemeinsam entstehen, dass die, wenn diese Sternpopulation jung ist, dass da noch viel mehr heiße blaue Sterne dabei sind. Ja? Also es ist so, dass sie quasi am Anfang, wenn die Sternengruppe da entsteht, ja, am Anfang sind da noch mehr massereiche Sterne dabei, die dann ja bald explodieren und sich verschüssen. Quasi, ja? Das heißt, diese heißen, jungen, blauen Sterne, man nennt die immer so die jungen, blauen Sterne, weil die sind immer, also die werden nicht alt. Ja?
Okay.
Wie die Sonne, ja, also ein bläulicher, heißer Stern, der wird nicht 10 Milliarden Jahre alt, sondern nur wahrscheinlich so 10, 20, 30 Millionen Jahre. Mhm. Und diese Sterne, die sind dann halt immer auch noch mehr oder weniger dort, wo sie entstanden sind, ja. Und auch noch oft von irgendwie Material umgeben, ja.
Was wird denn aus denen nach diesen paar Millionen Jahren?
Naja, so zum Beispiel so wie Beta-Kreuze, ja, also kommt drauf an, wie viel Masse sie haben, ja. Wenn sie wirklich, wirklich viel Masse haben, dann explodieren sie als Supernova, ja. Okay. Also es werden aus den meisten massereichen Sternen werden auch rote Riesen, beziehungsweise Überriesen, nennt man die dann, weißt du, die Astronomie ist immer sehr kreativ in ihrer Namensgebung. Riesen, ist noch größer, so Überriesen.
Antares oder sowas, oder was ist das?
Antares, weiß gar nicht, ich glaube, das ist auch ein Überriese oder das ist ein normaler Riese, müssten wir jetzt nachschauen. Aber Beta-Kreuze ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Überriese. Also die sind irgendwie halt einfach noch größer als die normalen Riesen, so in die Richtung. Und haben auch ein bisschen eine andere, also verhalten sich ein bisschen anders, ja, verlieren viel mehr Masse auch noch während dieser Riesenphase und also die Entwicklung geht schon ein bisschen anders vonstatten als die bei normalen roten Riesen, sagen wir mal so, auch schneller. Ja. Aber sie werden auch diese aufgeblähten Sternhüllen quasi. Ja. Das werden die meisten auch. Und dann gibt's auch Sterne, die dann so viel Masse haben, dass ihr Leben so kurz und so turbulent ist, dass sie es gar nicht schaffen bis zu dieser roten Riesenphase. Ja. Mhm. Also das sind dann Sterne, die sind noch größer als Beta-Kreuze. Die haben dann mehr als 20 Sonnenmassen, 30, 40, 50 Sonnenmassen. Riesenmonster-Sterne. Und die leben dann ein paar Millionen Jahre und die sind schon, während ihres Lebens sind die schon, explodieren die schon halb. Ja? Also die werfen immer wieder schon während ihres kurzen, turbulenten Lebens Material hinaus in den Weltraum. Ja, da gibt's auch ein gutes Beispiel. Eta Carina heißt das.
Schon mal gehört den Namen.
Das ist einer der massereichsten Sterne, die wir so im Detail schon beobachtet haben. Und
ein veränderlicher, massereicher
ziemlich
Doppelstern.
Ziemlich arg aus. Das ist sogar ein Doppelstern, genau, ja.
Moment mal, und das ist ein Stern? Das ist ein Nebel, wo der drin hängt, ne? Nee, das ist
das ist das Material, das war mal im Stern. Also der hat schon fast zerrissen oder der hat schon so viel Zeug in den Weltraum hinaus geblasen, dass er da schon so einen Nebel um sich herum quasi gebildet hat. Ja. Also das sind die ganz argen Sterne.
Sieht aber ganz geil aus, wenn man nur nicht in der Nähe sein.
Sieht ziemlich geil aus, ja. Genau. Da nicht in der Nähe sein, nein. Dann ist es doch wieder gut, dass wir noch nicht so weit reisen können. Ne? Ja.
Ich guck gerade, gibt es, also es gibt bei Eta Carinae den eigentlichen Stern sieht man schon gar nicht mehr, ne? Der hat sich aufgelöst, oder? Oder gibt es da irgendwo in der Mitte noch einen Rest?
Doch, da ist wahrscheinlich noch was da, ja. Also der ist auch irgendwie so ein Kandidat für nächste gigantische Sternexplosion, die man dann auch sehr gut sehen wird können, ja. Also das Eta Carinae, dieses Ding, ich glaube, das sieht man sogar mit freiem Auge. Das ist auch irgendwie einer der am weitesten entfernten Sterne, die man sogar gerade noch mit freiem Auge sehen kann. Ne? Ist leider auf der Südhalbkugel, also ja, okay. Sorry.
Ja, müssen wir mal wieder in Urlaub fahren. Ne?
Ja,
dürfen wir ja nicht.
Leider.
Schade.
Ja.
Danke, Impfgegner.
Naja, auf jeden Fall, genau. Na, fangen wir gar nicht damit an. Genau. Ja, wieder rauf, Flucht in den Weltraum. Ja, genau. Also auf jeden Fall sind es diese blauen Sterne, die eben sehr hell im UV auch leuchten, die es quasi durch ihre energiereiche Strahlung schaffen, diese ganzen Wolken zum Leuchten zu bringen. Mhm. Oder an denen das Licht dann reflektiert wird an diesen Wolken, dann sieht man sie auch und schauen sie ein bisschen anders aus und so weiter. Ja. Und das ist das, was da wirklich abgeht in dieser Region. Das ist diese Orion-Region, ja, diese Molekülwolken-Region, ist einer der aktivsten Sternentstehungsgebiete in unserem Teil der Galaxis. Das ist, darum ist es auch so interessant.
Hört
ne?
das eigentlich irgendwann mal auf? Hört das Universum irgendwann auf, Sterne zu bilden?
Wenn der ganze Brennstoff verbraucht ist, ja, das hört schon auf, ja. Mhm. Also wir wissen nicht genau, wann das sein wird. Also es ist jetzt noch jede Menge Material da, ja. Es dauert noch ein bisschen. Und es ist wahrscheinlich so, dass die Sterne, die kleinsten Sterne sind, dann quasi noch am Leben sind und es sich schon lang keine neuen Sterne mehr bilden. Aber weil die kleinen, ganz, ganz kleinen Sterne so lang leben, gibt's die dann immer noch, ja. Also es wird irgendwann aufhören, es werden Sterne sich irgendwann nicht mehr bilden. Mhm. Und,
dann wird's aber nochmal so lange dauern, bis die da sind, aufhören zu feuern.
So in die Richtung, okay. Genau. Und dann wird alles langsam so gelblicher, orangelicher, rötlicher und, ja.
Und dann, das ist doch scheiße, dass man das nicht mitkriegt, ne? Was ist eigentlich, wenn das Universum kalt wird? Irgendwann ist es kalt.
Ja. Naja, und
oder
es ist
nicht.
Ja auch so, dass
oder,
ja,
ne,
doch.
Schnurzt dann wieder zusammen.
Nee, gar nicht. Also es ist ja auch so, es ist ja nicht nur so, dass der Wasserstoff aufgebraucht ist, beziehungsweise irgendwann ist er halt, er muss ja nicht einmal aufgebraucht sein, sondern er kann ja auch einfach in eine Form gebracht werden, in der er nicht mehr für die Sternentstehung zur Verfügung steht. Ja? Also gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja? Irgendwann wird dann eine der besten Möglichkeiten, um Sternentstehung zu verhindern, ist, wenn Galaxien zusammenstoßen, ja, oder sich gegenseitig anrempeln, wie sie es in den Galaxienhaufen tun, ja, dann wird das Gas aufgeheizt,
ja.
Und dann können sich da keine neuen Sterne mehr draus bilden. Und dann werden diese Galaxien quasi passiv älter und älter. Und irgendwann übernehmen die schwarzen Löcher, ja. Also irgendwann ist es so in langer, unvorstellbar langer Zeit, ja, dass mehr oder weniger alles von den schwarzen Löchern in den Galaxien verschluckt wurde. Ja? Das heißt, du hast dann irgendwann mal Galaxien, die nur mehr aus schwarzen Löchern bestehen, die sich immer noch so drehen, ja? Wie es Galaxien ja tun. Nur hast du dann ein riesiges, supermassereiches schwarzes Loch in der Mitte drinnen und dann viele kleinere, stellare schwarze Löcher da so rundherum. Ja? Und das ist das, was dann mehr oder weniger überbleibt im Endeffekt.
Krass.
Voll krass. Und das Ganze dehnt sich aus, ja. Also das Universum wird immer größer und zwar, es dehnt sich nicht nur aus, sondern es dehnt sich auch beschleunigt aus, ja. Es dehnt sich immer schneller und schneller und schneller aus.
Das bremst auch nicht mehr.
Naja, das ist, also wir wissen es nicht genau, stimmt. Aber es gibt jetzt keinen Grund, warum das bremsen sollte. Es ist auf jeden Fall nicht genug Material im Universum vorhanden. Die Gravitation des Materials. Reicht nicht aus, um dieser Expansion entgegenzuwirken. Das wissen wir sicher. Also, ich meine, keine Ahnung, ne? Kommt irgendwas anderes und hält die Expansion auf.
Genau,
ja,
wenn es groß genug geworden ist, Vielleicht fängt es dann irgendwann.
Vielleicht stößt es irgendwo an.
Das wäre auch nochmal interessant. Oh Mann, wäre das cool. Stell dir das mal vor.
Also es ist ja so, dass es gibt ja verschiedene Theorien. Ja, das Ding ist, in dem Bereich ist dann alles doch recht spekulativ,
ja, klar,
und hypothetisch. Ja, und wenn zum Beispiel gibt es ja auch diese Membranentheorie, aha, wo das Universum aus zwei, ich glaube, es sind zwei fünfdimensionale oder nein, es sind zwei vierdimensionale Membranen, die sich aber dann noch in einer fünften Dimension. Ja, okay. Ja, nee, so viel zu den Details, ich kenne mich auch nicht so genau aus. Aber das sind diese zwei Membranen, die sich quasi zueinander hinbewegen und wieder voneinander wegbewegen. Also die sich in so einer Schwingung befinden. Mhm. Und jede dieser Membranen ist quasi Universum. Ja, also das ist Raum. Mhm. Ja. Und jedes Mal, wenn sich diese Membranen da in der Mitte treffen, gibt's überall neue Urknälle und neue Universen, okay? Und dann bewegen sich die Membranen wieder auseinander.
Aha. Branenkosmologie habe ich gefunden.
Ja, ist das genau. Das? Ja, genau, genau.
Brananenkosmologie.
Die Brains, ja, Membranen, ja, war jetzt meine deutsche Übersetzung, aber heißen die wirklich Branen?
Ja, von, okay, ne, genau. Ja. Die vierdimensionale Raumzeit ist somit eine Hyperebene, die sogenannte Bran, abgeleitet von Membran, die in eine höherdimensionale Raumzeit, den sogenannten Bulk, eingebettet ist.
Na, da haben wir es, ja.
Gewöhnliche Materie, genau, ist auf der Bran gefangen, das heißt, sie kann nicht in die Extradimensionen entweichen. Die zusätzlichen Dimensionen sind deshalb im Alltag nicht wahrnehmbar. Sie haben allerdings Einfluss auf das Expansionsverhalten des Universums, was eine experimentelle Überprüfung des Sachverhalts ermöglicht. Ermöglicht ist schön. Wir müssen nur alle Energie, die Sonne in ihrem Leben...
Ist ganz einfach. Wir müssen nur...
Das kann man alles bauen.
Ja. Also, ich meine, es gibt jede Menge lustige Theorien. Und aber genau, das war das zum Thema Zusammenstoßen. Ja, also die stoßen zusammen, gehen wieder auseinander, stoßen wieder zusammen, gehen wieder auseinander. Das heißt, das ist anscheinend beruhigt das manche Leute, wenn es da irgendeine zyklische Evolution gibt.
Naja, das ist halt die Frage, was war vorm Urknall, ne? Also die Frage, wo geht's hin, das kann man sich ja im Zweifelsfall noch ausrechnen, aber wo kommt's her, das versteht halt keine alte Sau. Und darum denkt man sich dann halt so eine Sachen aus. Ich kann das schon nachvollziehen. Ja. Aber was haben wir von diesem Wissen?
Ich meine, es ist lustig, dass sich diese verschiedenen Theorien, oder lustig, ich meine, es macht natürlich schon Sinn, sich darüber Gedanken zu machen und zu versuchen, sich da verschiedene, sind ja auch mathematische Modelle, ja, es ist nicht so, dass sich das jemand komplett frei ausdacht.
Genau, so aus dem Arsch gezogen. Ja. Also, ich habe eine Idee.
Na, schon ein bisschen, aber.
Ich habe mir was gechannelt.
Ah, da kommt das her, alles klar. Ja, na, es ist schon, ich meine, es sind schon mathematische Konstrukte, ja, man kann das quasi nachrechnen und so, aber es sind halt dann die Interpretationen da irgendwie problematisch. Was bedeutet das quasi wirklich für die beobachtbare Welt, ja? Kann ich das irgendwann mal irgendwie überprüfen oder nicht? Weil wenn nicht, ja, was mache ich dann damit, ne?
Aha.
Außer mir das Universum als zwei Membranen vorstellen, die ganze Zeit irgendwie
aneinander so klatschen, immer mal wieder.
Klatschen, ja. Aber ja, wir sind jetzt gerade ein bisschen abgeschweift, gell?
Stimmt. Wie schweifen wir denn jetzt zurück? Wo wollen wir denn eigentlich hin?
Na schau, was ich noch dann als quasi die Krönung, ja, des ganzen Themas, worauf ich dann noch hinaus wollte, ist das wirklich unsichtbare Zeug im Orion, rund um den Orion herum. Ja, also das, was wir jetzt da besprochen haben, diese ganzen Arten von Nebeln, Reflexions-Emissionsnebeln und die hellen Sterne und die blauen Riesen und so weiter und so fort. Das ist ja alles Zeug, das wir tatsächlich sehen können.
Genau, das stimmt, das ist gar nicht unsichtbar.
Ist gar nicht unsichtbar. Aber es gibt da natürlich in dieser Raumregion noch jede Menge unsichtbares Zeug. Und das meiste, was dort vor sich geht, ist natürlich unsichtbar. Und jetzt darfst du dir das zweite Bild in dem Wikipedia-Artikel über die Orion-Molekülwolke anschauen.
Wo die Namen dabei stehen, Lambda, Orionis, ja, genau, und so.
Genau.
Nördliches, genau, Filament, ja.
Und das ist quasi wieder die gleiche Raumregion.
Ja.
Nur jetzt sieht man da halt die Sterne nicht mehr. wirklich, sondern man sieht da jetzt tatsächlich die Molekülwolken, also das, was das kalte Material, das nicht von nahen Sternen zum Leuchten angeregt wurde, sondern das tatsächlich für uns unsichtbar ist. Ja. Das ist ein Infrarotbild, was wir da sehen, also quasi eine Wärmekamera-Bild, ne, mehr oder weniger. Und das Coole ist aber, dass wir das natürlich auch beobachten können. Das ist ein echtes Bild, sind echte Beobachtungen, ja. Und wir können diese ganzen, also Molekülwolken heißen, die sind in Wirklichkeit einfach nur sehr dichte Wolken, Staubwolken. Ja. Es ist dann nicht mehr so die dünneren Wasserstoffwolken, sondern das sind dann wirklich sehr dicht zusammengeballte Wolken, die auch noch andere Elemente enthalten. Also immer noch hauptsächlich Wasserstoff, klarerweise. Aber was wir da hauptsächlich sehen,
aber dicht heißt auch dicht jetzt nicht im Sinne, ja, also wir würden, genau, wenn wir da rumlaufen würden wir die Dinger nicht merken, ne?
Nein, ja. Genau, ja, nein. Also dicht, genau, dicht im Sinne von Weltraumdicht.
Ja, ja. Genau, Weltraumdicht, sehr schön.
Und was wir hier sehen, ist hauptsächlich Kohlenmonoxid. Mhm. Also, ja, ungesund, giftig. Das Coole ist ja, also was wir hier sehen, sind diese gigantischen Staubwolken, die eigentlich ja unsichtbar sind für uns und die auch ja das Licht blockieren, ja. Also die sind, die lassen das sichtbare Licht nicht durch. Mhm. Das ist ja das Problem, das wir mit dem Staub generell haben, ja, dass da kein Licht durchkommt. Ne? Und im Infrarotbereich aber, da ist dieser Staub durchsichtig, mehr oder weniger, ja, so nicht ganz, aber da kommt mehr Licht durch im Infrarotbereich und der Staub ist nicht nur durchlässiger, sondern leuchtet quasi auch von selber im Infrarotlicht. Ja. Das heißt, ich kann im Infrarotbereich durch diese Staubwolken erstens durchschauen und zweitens sehe ich sie überhaupt erst. Ja. Ja. Also ich sehe erst überhaupt, wo dieser ganze Staub wirklich ist. Ja. Im sichtbaren Lichtbereich brauche ich ja immer etwas, was quasi dahinter ist, was leuchtet, damit ich diesen Staub dann als dunklen Bereich aus dem Kontrast heraus sehen kann, ja. Aber im Infraroten, da leuchtet der Staub von selber. Also ich kann sowohl durch den Staub durchschauen, als auch ihn selber quasi beobachten und mir anschauen, woraus besteht er, wie ist er verteilt, was passiert da genau, ja.
Ich mich gerade frage, wahrscheinlich hast du es längst gesagt, aber wie viele Explosionen sehen wir da?
Explosionen?
Ja, ist das,
ist das Sternenexplosionen?
Ja, ist das eine oder sind das mehrere?
Nein, das ist das ganze Gebiet ist von Lichtjahren groß, ja.
Okay, das heißt, es sind mehrere.
Das ist gigantisch. Okay. Ja, da entstehen Tausende von Sternen, ich weiß nicht, in welchem Zeitraum,
ich habe es dann zu klein eingeschätzt, ja, okay. Mhm.
Das ist riesig. Okay, das ganze Ding, diese ganze Molekülwolke ist ungefähr 1000 Lichtjahre von uns entfernt. Mhm. Und ist aber selber auch mehrere hundert Lichtjahre ausgedehnt.
Ja. Okay, ja, da muss das schon ein sehr, sehr großes Objekt sein, was da explodiert, um solche, ja.
Ja. Also das ist, wenn man sich die Details anschaut, man kann da ja auch.
Aber das macht das Ganze ja nur noch interessanter, dass du auf so eine Ausdehnung eine solche Struktur hast, die wiederum an mehreren einzelnen Stellen so aussieht, als wäre in deren Zentrum irgendwas echt Großes explodiert.
Ja, genau. Und so ist es auch, ja. Also das ist einfach eine riesige Region aus dichten, weltraumdicht, ja, Material. Und da bilden sich immer wieder neue Sterne. Und Sterne, das bilden sich ja nicht irgendwie so Schnipp und Glüh und da ist er, sondern das dauert ja auch eine Zeit lang, bis der zum Zünden beginnt und leuchtet, ja. Und manche Sterne sind dann halt ein bisschen früher dran. Und andere später. Und die früher dran sind, wenn sie auch sehr viel Masse haben, explodieren dann schnell auch wieder. Und so kommt es dann zu dieser blasenartigen Struktur dieser Wolken. Ja, da gibt es dann immer wieder Bereiche, wo schon was explodiert ist und wo dann diese Blasen sich ausdehnen. Und daneben ist aber der Bereich noch dichter und kühler. Und da entstehen jetzt auch gerade erst neue Sterne und so weiter. Ja, aber dieser ganze Bereich ist gigantisch. Ja? und ist nur ein kleiner Teil von dem riesigen Orion-Spiralarm der Milchstraße, in dem wir ja auch drinnen sind. Also es ist trotzdem nur quasi, nur unter Anführungszeichen, unsere kosmische Nachbarschaft, ja.
Ja, und da ist schon, das ist ja, da ist schon der Teufel los, ja.
Ja. Und das Lustige an diesem CO, an diesem Kohlenmonoxid ist, ich finde auch irgendwie so witzig die Art und Weise, wie das leuchtet, ja. Also
grünlich-bräunliche, so.
Ja, und wie das vor allem der Vorgang, wie das funktioniert. Also dieses grünlich-bräunliche ist jetzt irgendwie mehr oder weniger so, naja, eingefärbt für uns Falschfarben.
Aha.
Ich glaube, da haben sie irgendwie die Farben, dieses grünlich-bräunliche gewählt, weil das jetzt, weil so nix quasi wirklich ausschaut da draußen. So. Das ist irgendwie so, damit man es nicht verwechselt. Ja. Aber ich meine, wie der Wasserstoff leuchtet, haben wir vorher irgendwie kurz besprochen. Ne? Da geht es um die Elektronen, die Übergänge. Wenn ein Elektron quasi von dem Licht, das ankommt, angeregt wird, springt es nach oben oder halt in einen höheren Energiezustand und fällt dann wieder in seinen faulen Normalzustand zurück und dann emittiert es Licht. Und bei dem Kohlenmonoxidmolekülen im Infrarotbereich, da sind es eben nicht die Elektronen, die da die Energieübergänge machen und das und die Lichtpakete quasi emittieren, sondern da ist es die Drehung der Moleküle selber. Ja. Das ist echt irgendwie, das ist lustig, weil das Molekül, das CO-Molekül, ist einfach ein Kohlenstoff und ein Sauerstoff, ja, zusammen und die drehen sich um ihre Verbindungsachse, mehr oder weniger, ja. Und die werden dann auch von dem Licht von nahegelegenen Sternen angeregt und drehen sich ein bisschen schneller. Denen wird quasi angeschubst. Ja. Und dann drehen sie sich schneller und dann sind sie aber genauso faul, unter Anführungszeichen, und haben keine Lust, sich so schnell zu drehen und fallen wieder zurück in eine langsame Rotation. Und dabei wird ein Energiepaket emittiert, ein Photon.
Ah, ja.
Das ist halt dann ein Infrarotphoton und kein sichtbares. Quasi, ja. Aber die drehen, Sie müssen sich vorstellen, ja, diese riesigen, gigantischen, hunderte Lichtjahren großen Wolken voller CO-Moleküle, die sich alle irgendwie um sich selber drehen, um ihre eigene Achse, und dann irgendwie schneller, wieder langsamer. Ich finde das irgendwie, ja, amüsant,
ja,
mir das so vorzustellen. Und das passiert da drinnen, ja. Und dadurch, weil dieses CO-Molekül so allgegenwärtig ist, in diesen riesigen Wolken, und wir es so gut im Infrarotbereich beobachten können, dadurch wissen wir auch erst, dass dieser ganze Staub da irgendwie da ist und was in dem Staub drinnen auch passiert, ja. Und das ist das, was uns natürlich interessiert, weil dort entstehen die Sterne. Und das heißt, ich kann mit diesen Infrarotbeobachtungen mir ganz genau anschauen, wie sind die Bedingungen in diesen Wolken?
Ja.
Was genau braucht es, um welche Art von Stern wie schnell entstehen zu lassen, ja?
Das kriegen wir jetzt nochmal richtig. Ist nicht James Webb, ist doch genau dafür gebaut, oder?
Genau dafür, unter anderem, ja.
Also das,
genau.
Falls sich jetzt alle fragen, das James Webb Weltraumteleskop, das höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich gerade die Erde ohne
das
größeren Schaden zu nehmen verlassen hat vor 3, 4, 5, 6 Tagen, ja.
Genau, das hoffentlich jetzt da bald zu den auch unsichtbaren Dingen am Himmel gehört.
Ja. Stimmt, weil es so weit weg ist. Ja.
Ja. Ja, na, wenn hoffentlich, wenn ihr das hört, ist es unbeschadet schon, ja, schon losgestartet. Ja. Wir
Stand,
wissen das noch nicht.
Also wir nehmen auch am 20. Dezember, 24.12. ist, glaube ich, momentan geplant, der Start, ne?
Ja.
Ja.
Es ist immer, also es ist jetzt wirklich, es nähert sich wirklich einer Realität an, weil es war jetzt irgendwie, dann der 18. war ja lange Zeit geplant und dann war eine Verschiebung von 4 Tagen auf den 22., jetzt ist es eine Verschiebung von 2 Tagen auf den 24., vielleicht wird es ja tatsächlich dann am 25. losgehen. Nein, ich hoffe, dass es wirklich am 24. losgeht, das ist jetzt irgendwie echt, echt an der Zeit, dass dieses Ding da mal rauffliegt. Es kann so viel schief gehen. Ich bin so richtig nervös.
Ja, das ist ein bisschen, das ist halt so unangenehm. Ja, das ist, ja. Ist halt nicht irgendwie so ein blöder Nachrichtensatellit-Scheiß, der da.
Ja.
So, ja, egal, dann brennt der halt ab. Aber, ja.
Bauen wir halt einen neuen.
Genau.
Wieder 20 Jahre. Nein, natürlich, Also es gibt keinen Grund, warum irgendetwas schief ging. Sollte.
Ich kann dir den Grund nennen. Raumfahrt.
Explosionen.
Das ist ja irgendwie so das Alberne daran, weißt du? Irgendwie, das, ja. wir schießen mittlerweile so viel Zeug da hoch, dass es für uns völlig trivial aussieht, mal schnell so einen Satelliten oder weiß der Geier wohin. Aber letztendlich ist das ja jedes Mal wieder eine Gratwanderung. Also, ja.
Das stimmt schon natürlich, ja. Aber es ist auch so, dass die Raumfahrt ja... Es kann natürlich immer was schiefgehen, aber es ist auch einer der am besten, wie soll man sagen,
ja, klar, überwacht und redundant so weiter, und bla. Und,
genau,
und trotzdem Prozesse, ist damals das Scheißding auf den Mars gefallen, weil irgendjemand dachte, wie imperiale Maße.
Also also ich möchte echt nicht wissen, wie sich das angefühlt hat für die Leute, die da verantwortlich waren. Das ist nämlich wirklich peinlich. Also sowas irgendwie. Oder der falsch geschliffene Spiegel beim Hubble. Ich meine, das ist ja auch vollkommen. Wie kann so etwas passieren? Ja, das kommt davon, wenn man halt eine externe Corporation da damit beauftragt und die dann irgendwie sagen, ich glaube, die haben das ja auch gewusst, also die haben diesen Fehler ja quasi schon bemerkt.
Die haben das gewusst?
Aha. Naja, gewusst. Es haben ihnen Messungen vorgelegen, die das suggeriert haben, und sie haben die aber quasi beiseite geschoben.
Was sind denn das? Was für Ohrschlöcher?
Ohrschlöcher!
Das ist doch wirklich nicht zu fassen, sowas.
Ja. Also das ist wirklich, naja, das ist halt auch, ich meine, wahrscheinlich haben sie das gar nicht so richtig geschnallt, was da auf dem Spiel steht und was das bedeutet. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, das sind jetzt irgendwelche Messungen, mein Gott.
Ja, ist ja nur ein großer Spiegel, das ist ein bisschen.
Ja, wir haben doch alles schon zigmal gemessen, das sind jetzt ein paar Messungen, die irgendwie komisch ausschauen, aber ja, wird schon nichts sein. So in die Richtung stelle ich mir das vor, ja. Und glücklicherweise war das Hubble nicht 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Also ja, nein, ich glaube nicht, dass ihnen irgendein Fehler in dem Sinne unterlaufen ist, weil
ja, und falls doch können
so viel getestet und
falls doch haben wir einen guten Grund für eine Mondbasis, von der aus wir dann James Webb immer reparieren fliegen.
Ja, genau.
Sind wir halt ein bisschen näher dran.
Ja, ich meine, es ist nicht so, dass man da gar nicht hinfliegen könnte, aber es ist überhaupt nicht geplant. Es ist nicht irgendwie...
Ja, vor allen Dingen, womit willst du denn da hinfliegen?
Ja, also, wär verrückt.
Gibt es Shuttles, die das können? Nee, ne?
Nein, also es
gibt sowieso keine Shuttles. Ja.
Also auch wäre natürlich keine bemannte Mission eigentlich möglich, ne? Also,
ach, warum?
Denn, ein bisschen Kamikaze irgendwie, ne? Naja, weil du bist so lang unterwegs, du hast irgendwie auch, du bist voll aus dem Magnetfeld der Erde draußen. Das heißt, du hast irgendwie die volle kosmische Strahlung, kriegst du irgendwie ab. Bist ein paar Wochen unterwegs, ein paar Wochen wieder zurück. Aber das ist ja auch irgendwie, ja, immer noch ein Problem auch bei den Mars-Missionen, bei den bemannten Mars-Missionen, dass man irgendwie noch nicht so recht das Problem der kosmischen Strahlung da im Griff hat, ja, wie man die abschirmt. Und auch einfach, ich meine, 1,5 Millionen Kilometer Ding, also du musst alles mitnehmen, was du brauchst und so weiter.
Gut, was ist 1,5 Millionen? Der Mond hat 400.000, ne? Das sind viermal Mond, sagen wir mal so großzügig, mit Swing bei 5-mal Mond.
Genau.
Ja. Ja,
genau. Und auf die Mondmission, ich meine, das war das Space Race im Sinne des Wettbewerbs des Kalten Krieges, ne? Das hat die Motivation und auch das Geld dann locker gemacht, um so ein Projekt zu ermöglichen. Und sie hatten wahnsinnig viel Glück, das muss man auch nochmal dazu sagen. Eigentlich. Was ja auch gut ist, ja. Also ich will echt Glück haben, ist nichts, wofür man sich schämen muss. Es ist sehr praktisch.
Ja, vor allen Dingen, wenn man auch wieder zurückkommt vom Mond, dann muss man sich überhaupt nicht schämen.
Ja, also ja, ich glaube nicht, dass irgendjemand da rauffliegen wird und das James Webb reparieren wird. Und es wird auch gar nicht notwendig sein. Es wird alles großartig funktionieren. Na, aber hast du dir das mal angeschaut? Diesen Prozess der Entfaltung?
Nee.
Das Ding ist ja total eingeklappt.
Ja, klar, das ist ja klar. Ja.
Sonst wird's ja nicht in eine Rakete passen. Sie haben eh schon die Ariane gewählt, die den größtmöglichen Laderaum hat, den es überhaupt gibt. Und sie haben das Teleskop ja auch auf den Laderaum quasi abgestimmt in seiner Origami-Faltung, ja. Aber ich meine, weißt du, wenn da eine Schraube klemmt,
ja,
oder Schraube, ne? Es sind ja auch alles irgendwie so pyrotechnische Elemente und so weiter. Ja, ja, aber wenn da
ich weiß gar nicht, dass irgendwo, werden sie das ja auch mal testweise aufgeklappt haben. Ich habe das nur mal in einer Animation irgendwo gesehen und habe schon gedacht, oh, nee, nein, das geht.
Kann das kann nicht ihr Ernst
genau,
sein.
Genau, das ist Hexenwerk, das.
Ja, ich meine, sie haben ja auch, das war ja auch der Grund, warum es dann 2018 nicht gestartet ist. Es war ja lange Zeit, viele Jahre war ja 2018 irgendwie so das Startdatum. Und dann ist ihnen ja bei den letzten Tests 2018 ist ihnen diese Abschirmung gerissen, ja, beim Ausfahren, beim Ausklapptest quasi. Ja. Und das war dann irgendwie so, okay, lieber doch nicht, ne? Und das haben sie das Ganze nochmal überholt und so weiter und so fort, ja. Aber ohne diesen Sonnenschutz ist das Teleskop wertlos, ja. Also das ist, kann nicht funktionieren ohne diese Abschirmung. Und das ist irgendwie, wenn man sich das anschaut, das Material ist ja auch so dünn und.
Das ist auch, und ich denke halt auch immer, wie wollen die das denn eigentlich hier unten testen? Wenn du das einmal, ein, zweimal auf und zugeklappt hast, ist das kaputt?
Ja, mehr oder weniger.
Also, da ist jetzt aber eine Knickfalte drin, das können wir nicht mehr verwenden, Herr Schneiderei. Ich raff auch gar nicht, warum die das nicht in Einzelteilen hochgebracht und erstmal montiert und dann weiter rausgeschoben haben.
Naja, dazu bräuchte man ja dann irgendwie eine, weiß nicht, Basis da oben.
Ja, kann man ja irgendwie so ISS Mondbasis umbauen.
Ja, ich meine, ja, ist dann doch alles auch nicht so einfach, ne?
Wo entfaltet sich das Ding eigentlich? Unmittelbar nach der Erde oder fliegen die erst weit raus entfalten dann?
Sie fliegen zuerst mal ein Stückchen raus, ja. Also es hat, ich glaube, am Anfang gleich nach ein paar Stunden wird die Solarzelle und die Kommunikationsantenne quasi ausgeklappt, weil das ist natürlich das Wichtige, dass es Strom hat und mit der Erde kommunizieren kann. Und dann der ganze Ausklappprozess, der Ausfaltprozess dauert ja auch 2 Wochen, ja. Also das Ding ist fast einen Monat
so ein
unterwegs.
Schirm, so, Fump!
Ja.
Hey!
Wie so ein Knirps, wo man auf den Knopf genau drückt.
Der James Webb Space Knirps.
Ja, also nicht ganz, nein. Also es ist irgendwie, es ist wirklich, ich habe es mir mal angeschaut, es sind, ich weiß nicht, wie viele 100 einzelne Mechanismen, die da irgendwie zünden müssen und funktionieren müssen. Und das Ganze wird kompliziert. Ja, im Laufe von 2 Wochen. Also sie warten zuerst mal, glaube ich, ein paar Tage, bis es irgendwie weiter draußen ist. Es fliegt ja dann auch schon nach 1,5 Tagen am Mond vorbei. Also das ist sehr schnell unterwegs.
In der Tat,
ja. Die Apollo 11 oder alle Apollo hat 3 Tage bis zum Mond gebraucht und es ist doppelt so schnell. Ja, gut, hat sich auch was getan, klar, ja, aber es ist schon flott unterwegs. Und dann klappt sich's aus und es ist dann, also es sind immer so, es ist wieder mal irgendwie ein paar Tage Ruhe und dann wieder ein kritischer Moment quasi, ja. Also ja. Und dann muss es noch ziemlich lang kühlen, weil es wird ja das Ganze, nur ein Instrument ist quasi wirklich aktiv gekühlt und der Rest ist ja passiv gekühlt durch den Weltraum rundherum, ne? Und durch die Abschirmung.
Und was ist aktiv gekühlt?
Na, das ist das eine Instrument, das vergessen, wie es heißt, aber das im ferneren Infraroten beobachtet oder eigentlich im mittleren Infraroten, aber das quasi noch kühler, noch kälter sein muss als die anderen Instrumente. Ich glaube, es hat irgendwie, ich muss jetzt nochmal nachschauen, 7 Kelvin oder irgend sowas. Das wird tatsächlich mit einem Kühlmittel dann abgekühlt und drum hat das ja natürlich auch nur eine gewisse Lebenszeit.
Ich wollte gerade sagen,
das
hat ja, irgendwann ist es einfach kaputt.
Das ganze Ding hat überhaupt nur eine erwartete Missionsdauer von 5 Jahren.
Was?
Ja. Das braucht ja auch Treibstoff, ja? Also
ja,
das
klar,
ist
das,
so
muss
so
ja, das muss sich ja da auch irgendwo halten. Nee.
Genau.
Das kannst du doch nicht bringen.
Das hat keine Maschinen, ja? Das Hubble hat keine Raketen. Das hat keinen Antrieb. Ja. Das Hubble fliegt passiv. Ja. Das fällt um die Erde, ja? Und ist immer wieder mit dem Space Shuttle bei den Service-Missionen, ist es immer wieder quasi nach oben gezogen worden ein bisschen, ja? Genau. Und hat natürlich, also war natürlich auch nie so lang geplant, ja? Und ist immer noch, läuft immer noch, jetzt wieder, ja? Und läuft, es kann sein, dass das Hubble das Web überlebt, ja.
Das darf doch alles nicht wahr sein. Das ist doch, ich meine mal ernsthaft, wenn das Ding, also das ist alleine, wenn wir Web dahin kriegen, wo es hin soll. Das kann man doch nicht machen. Da kann man nicht sagen, ja, sorry, nee, nach 5 Jahren ist halt kaputt. Das kannst du nicht bringen. Ich würde halt sofort eine Mission gefälligst machen, die James Webb Space Telescope Refueling Kampagne irgendwie.
Ja.
Weil das ist doch es scheiße. Ist
in der Tat.
Du willst doch nicht nur, ich meine, wie viel kannst du denn angucken in den 5 Jahren? Das kannst du überhaupt nicht, das reicht doch nicht.
Also zack, zack, ja. Schnell, eins nach dem anderen. Na, es ist tatsächlich so, du wirst jetzt sehr froh und erleichtert sein. Es ist zwar nicht geplant, dass da irgendwas hinfliegt, aber es hat eine Vorrichtung, wo man Treibstoff nachfüllen könnte. Aha. Also es hat quasi einen Tankdeckel.
Ja, cool.
Man könnte das Ding tatsächlich, ich glaube, das haben sie irgendwie so, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt so in die Richtung.
Ne? Naja, warum auch nicht?
Machen wir doch eine Möglichkeit, wo das ginge, aber es ist auch gleichzeitig, sagen sie auch dazu, dass keine Refilling-Mission geplant ist. Ja.
Ja, aber nichtsdestotrotz kann ja, weiß ich nicht, auf den letzten Treibstoff kannst du dem Ding ja vielleicht einen Schubs Richtung Erde geben.
Ja, genau.
Dann kommt es irgendwann zurück und vielleicht haben wir bis dahin irgendwie eine Space Shuttle Mission, die das Ding auftanken kann und es wieder zurückschubsen kann oder so. Wer weiß? Also
ich glaub, der Florian muss mal mit dir über Himmelsmechanik reden.
Ach, nee. Das wieso? Guck mal, das Ding ist da, Erde ist da, zack, einfach geradeaus hin
und kick ja. Wieder zurück.
In Nein, den aber auch das lässt dir. Sich doch berechnen.
Ja, na, ich meine, ich glaube nicht, dass man es dann, das wieder zurückholen ist dann gar nicht so einfach, weil das fliegt da jetzt einmal ziemlich schnell hin und dann ist es in seiner Umlaufbahn um diesen L2, diesen Lagrange-Punkt, irgendwie 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Ja. Und auch wenn es dann mit seinen Steuerdüsen da sich nochmal ordentlich einen Schub in eine Richtung gibt, dann wäre das, glaube ich, einige Zeit lang unterwegs, bis es dann wieder bei der Erde wäre.
Ja, klar. Aber das geht ja im Zweifel, also ich würde jetzt mal vermuten, dass das Ding im Prinzip nicht kaputt geht. Also, sondern einfach nur aufhört zu arbeiten, weil die Kühlung ausfällt.
Also die Kühlung ist auch nur für das eine Instrument wirklich relevant. Ja. Die anderen Instrumente könnten länger funktionieren. Und es ist auch so, dass der Treibstoff schon auch großzügig bemessen ist. Mhm. Also es gibt dann, die 5 Jahre sind quasi, sagen wir jetzt mal, garantiert, ne, wenn, kann immer was schief gehen, aber ja, muss mal auf Holz klopfen. Die 5 Jahre sind so die Hauptmissionszeit und dann gibt es dann noch, ich glaube, nochmal 5, wo dann alles ein bisschen offen ist, wo aber dann schon noch genug Treibstoff da ist und so weiter. Und irgendwann in dieser Erweiterungsphase dann wird der Treibstoff ausgehen, je nachdem, wie das Ganze dann funktioniert. Und dann, ich glaube, es ist dann doch wahrscheinlicher, dass da vielleicht dann doch jemand, dass man dann hinfliegt und das Ding nachfüllt, als ja.
Wie viel des Universums kann man denn sehen in diesen 5 Jahren?
Viel zu wenig. Ich meine, es hat ja auch ziemlich klar definierte Science Goals. Ja? Also es ist nicht so, dass sich das den ganzen Himmel anschaut, alles, sondern es sucht, es schaut sich Sternentstehung an, es schaut sich Planetenentstehung an, damit auch verbunden natürlich mit der Sternentstehung in diesen dichten Staubwolken. Da entstehen dann natürlich auch Planeten und das ist eins der Hauptziele. Es schaut sich die Atmosphären von Planeten an, also es sucht tatsächlich nach den Zusammensetzungen in Atmosphären von Planeten und potenziellen biologischen Signaturen.
Ich sehe gerade, der Treibstoffvorrat reicht für eine Verlängerung des Wissenschaftsbetriebs auf 10 Jahre.
Ja, genau.
Immerhin.
Also aber auch noch nicht so ganz klar, je nachdem, wie gut dann noch die Kühlung und so weiter. Also ja, aber es ist vermutlich bis zu 10 Jahre, genau, ja. Und dann,
ich finde das trotzdem, ehrlich, ich finde das unmöglich.
Wie kann seid denn
ihr,
die
ja, echt so, seid ihr eigentlich bescheuert? Ihr schafft da aber irgendwie, keine Ahnung, einen LKW da hochzuschießen und ausklappen und so. Und dann betreibt ihr das nicht bis zum bitteren Ende. Also ist ja echt
es irre. Es geht halt nicht wirklich anders, weil du kannst dieses Ding nicht nah an der Erde dran haben. Die Erde ist zu warm, ja. Also du kannst diese wahnsinnig sensitiven Infrarotbeobachtungen machen in einer Erdumlaufbahn wie die des Hubble. Das geht nicht. Mhm. Du musst das Ding weit wegschießen. Und der L2 ist halt quasi ist eine gute Wahl, weil du brauchst sehr wenig Energie, um dich dort in einer guten Position zu halten. Mhm. Das heißt, das war eigentlich es ist eh schon eine ziemlich sparende Funktionsweise. Und man braucht aber trotzdem natürlich Treibstoff. Und das hat dann natürlich automatisch ein Ende, ein Missionsende, ja, ist klar, ja. Aber gut, ich meine, die Dinge, die es sich anschauen will, wird es in der Zeit sicher sich anschauen können. Mhm. Und wenn alles gut geht, wird das Ding tatsächlich, also nicht nur vermutlich Atmosphären von Planeten irgendwie charakterisieren können, sondern auch, es wird tatsächlich die ersten Sterne, die sich überhaupt im Universum gebildet haben, in den ersten Galaxien, kurze Zeit nach dem Urknall, ja, wird es sehen können. Wir können da wirklich geil zurückschauen bis zum Ende der Dark Ages, heißt das, ja, das Ende der dunklen Zeiten des Universums, wo es einfach nur Universum mit neutralem Wasserstoff gefüllt gab, wo es noch keine Sterne gab. Irgendwann haben sich da aus diesem Wasserstoffgas dann die ersten Sterne gebildet und das ist ungefähr so 50 bis 100 Millionen Jahre nach dem Urknall gewesen. Und bis jetzt, also mit dem Hubble und anderen Instrumenten und so, schaffen wir es bis ungefähr 400 Millionen Jahre nach dem Urknall. Das heißt, es fehlen uns noch, ja, die ersten
paar Minuten.
So, genau, ja, die wirklich die Geburt fehlt uns noch, ja. Wir haben schon das Baby haben wir schon gesehen, aber wir wissen noch nicht, wie es tatsächlich dorthin gekommen ist, wo es ist, ja. Und es muss gar nicht so viel so lang beobachten,
okay,
um einen wahnsinnigen Impact auf unser Verständnis des Universums zu haben, ja. Auch wenn es nur 5 Jahre funktioniert, wird es auf jeden Fall wahnsinnige Sachen beobachten, die uns,
ja, trotzdem, wenn es länger funktionieren würde, könnte es aber noch mehr wahnsinnige Sachen beobachten.
Das stimmt.
Und weil wir sind halt auch so, das, was mich so nervt, wir sind halt so geizig. Weißt, wir könnten ja 10 von den Dingern da hochjagen und gucken und machen und tun, aber irgendwie sind wir einfach zu geizig für sowas. Wir geben lieber Geld, keine Ahnung, wir geben lieber solchen Leuten wie Elon Musk Geld, damit da, ja, naja, ne?
Ja, und das ist immer das Ganze, die Gesamtprojektkosten, alles zusammen, ja, von knapp 10 Milliarden Euro, sagen Leute immer so, wow, ja, das teuerste Weltraumprojekt ever und so. Ja, das stimmt,
was kostet's
natürlich,
denn,
aber was
denn
sind 10 Milliarden? Ja?
Banken-Bailout, wenn da mal wieder irgendwelche schorfnasigen Manager sich verzockt haben, das kostet mehr. Und da haben wir weniger von als Menschheit. Naja, kann man so auch nicht sagen. Ja. Tolle Renditen haben wir da. Naja, wir werden sehen. Also wenn wir uns das nächste Mal, Mal finden, treffen, sprechen, dann ist das Ding zumindest gestartet.
Also wenn wir das nächste Mal uns treffen, um zu sprechen, und das Ding ist immer noch nicht gestartet, dann gibt's Trouble.
Trouble in Space.
Ja, nein, es wird alles gut gehen und es wird uns wunderbare Daten liefern. Aber wir müssen dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen warten, weil es muss ja noch kühlen, bevor es zu beobachten anfangen kann.
Ja, aber Hauptsache es explodiert nicht unterwegs oder irgendwie.
Hauptsache es ist mal oben.
Und jemand hat einen Fettfleck drauf gemacht oder so. Das ist ja.
Gott, das kannst du nicht. Nein, es wird alles gut. Es wird alles gut.
Alles wird gut. Ruth Grützbauch, vielen
alles
Dank.
Alles wird gut. Gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und guten Rutsch ins neue Jahr, falls ihr diese Sendung noch in 2021 hört. Ansonsten schönes neues, wie heißt das? Doch, schönes, also ihr wisst schon.
Frohes neues Jahr.
Ja, genau, frohes neues Jahr, das war's.
Waren ein paar Aussetzer, gell?